Evangelische Kirchentage haben ja etwas von einem großen Familientreffen. Man taucht ein in das schöne Gefühl, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, mal wieder zu erleben, dass trotz leerer Kirchen zu Hause wir doch noch viele sind. Und man trifft alte Bekannte. Als Angela Merkel am Donnerstag die Messehalle 4 betrat, feierten Tausende die Ex-Kanzlerin wie eine alte Bekannte. Merkel war auch früher schon Gast bei Kirchentagen, nun aber erlebte man sie erstmals bei einer morgendlichen Bibelarbeit, wo die Pfarrerstochter bewies, dass sie im Umgang mit Bibeltexten geübt ist. Sie sprach über das, was ihr im Amt bei krisenhaften Situationen Mut gegeben hat, nennt offen ihren Glauben als die Quelle der Kraft, aber auch ihr Grundvertrauen in den Menschen, das sie den Eltern verdankt. Allerdings erlebte man die Politrentnerin hier selbstkritischer und nachdenklicher als früher. Vor allem macht sie sich Sorgen über die Umwelt, denn der Klimaschutz scheint als wichtiges Politikziel gerade wieder aus dem Blick zu geraten.
Tatsache bleibt, trotz aller Mühe, gerecht werden wir dieser Menschheitsaufgabe bis heute nicht. Hätte es denn in meiner Macht gelegen, mehr zu tun, mehr Vorsorge zu treffen beim Klimaschutz. Und da wir ja nun dieses Thema haben hier, stark, mutig, beherzt, hätte ich es ein bisschen schlecht empfunden, wenn ich gesagt hätte, ja, ich habe aus dem Neuen Testament immer die Ermutigung genommen, Lösungen zu finden, sondern ich muss einfach feststellen, es bedarf noch größeren Mut, noch mehr Stärke, noch mehr Beherztheit. Ich glaube, von jedem von uns, mich eingeschlossen, um wirklich der Bewahrung der Schöpfung und des Überlebens der Menschheit gerecht zu werden.
Angela Merkel, kritisch und selbstkritisch, wenn es um den Klimaschutz geht. Kirchentage sind Glaubensfeste und Tage der Selbstvergewisserung. Bei den Hauptgottesdiensten, den großen Open-Air-Konzerten, in den Hallen der Hannover Messe und beim Abendsegen in der Hannoveraner Innenstadt sind es Zehntausende, die diese besondere und nicht alltägliche Gemeinschaft in Debatte, Fest und Gottesdiensten genießen. Denn im Hintergrund steht das Wissen, insgesamt werden wir weniger.
Mehr als 345.000 Menschen haben allein im vergangenen Jahr die evangelische Kirche verlassen. Der Trend scheint unumkehrbar. Die Christen sind auf dem Weg in die Minderheit. Das ist ein Prozess, den man mit Wehmut und Trauer erleben kann. Aber Nora Steen, die Bischöfin von Schleswig, schlug beim Kirchentag eine ganz andere Tonlage an. Bei einem Podium unter dem Titel »Mutig in die Minderheit«.
Also das Allerwichtigste, was ich mitnehme aus diesen Erfahrungen ist, ich habe überhaupt keine Angst vor der Zukunft. Also im Gegenteil, ich freue mich drauf, weil Kirche so vielfältig lebendig sein kann. Und so häufig habe ich bei uns den Eindruck, wir sind noch ziemlich gut und satt eingerichtet in dem, was wir haben. Und wir vergessen ziemlich häufig, dass wir einfach eine ziemlich reiche Kirche sind. Also ich weiß um alle Nöte, gerade vor Ort, alles gut, aber im Vergleich weltweit haben wir es einfach gut. Und ich glaube, dass da ein wenig mehr Gelassenheit und Freude zu sagen, wir gestalten jetzt einfach das, was wir haben, mit dem, was da ist, auch nochmal ganz neue Energien freisetzen könnte, das Evangelium auch nochmal neu zu entdecken.
Bischöfin Steen ist überzeugt, dass die Kirchen vor allem mit drei Kernkompetenzen auch als Minderheit weiterhin kraftvoll wirken können. In der Seelsorge, weil der Bedarf für Anteilnahme und ein offenes Ohr niemals versiegen wird. Politisch, als das Salz in der Suppe, also eine gesellschaftliche Kraft, die sich einmischt, wo Menschen in ihrer Würde beschädigt werden. Und dann nannte sie eine überraschende dritte Kernkompetenz, die des Heilens.
Wir kommen vom Kreuz her. Wir schauen also ganz anders auf den Menschen und müssen nicht selbstoptimierend gucken, wie geht's irgendwie noch mal so besser. Wir haben die Kompetenz, die Wunden auszuhalten, auch auszuhalten, wenn was nicht zu lösen ist, wenn was so schmerzvoll ist, dass es jetzt nicht die einfache Lösung ist, wie es weitergehen kann. Und das ist eine richtige Kernkompetenz, die wir eintragen und die ich sonst in dieser Gesellschaft nicht sehe.
Wann immer von der Kirche als Minderheit die Rede ist, geht der Blick in den Osten Deutschlands. Justus Geilhufe ist evangelischer Pfarrer in Sachsen. Dort sind nur 12% der Menschen evangelisch. Seine Minderheitensituation dort ist vor allem gekennzeichnet durch die Auseinandersetzung mit der AfD.
Die AfD hat eine quasi religiöse Botschaft. Wenn wir dann da sind, dann beginnt das Gute. Und diese andere Institution, die immer von dem Guten redet, nämlich diese staatsnahe, linksgrün versüffte Kirche, die muss auch weg. Und das merken wir, dass AfD-Leute, die stellenweise noch in der Kirche waren, sehr explizit und mit großem Bohai austreten. Und dass wir mittlerweile auch sehen, dass tatsächlich in den vermeintlichen Kernbereich der Kirchgemeinden eingegriffen wird. Also dass AfD-Bürgermeister beginnen, Beerdigungen zu machen. Alleine, dass noch Kirchgemeinden existieren, die sagen, auch wir erheben Anspruch auf diese Menschen hier. Allein das ist für diese AfD die große Gefahr. Und deswegen gibt es natürlich eine gewisse Angst, denn diese Ortsgemeinden stehen wirklich jetzt langsam auf der Kippe.
Mut im Umgang mit den Rechten musste der Ruhestandspfarrer Wilfried Manneke aus Hermannsburg schon einige Male beweisen. Er hat mehrere Initiativen gegen Rechtsradikalismus in Niedersachsen in der Südheide gegründet, wurde von den Rechten angefeindet, musste unter anderem einen Brandanschlag auf seine Kirche erleben. Doch seinen Mut und Kampfgeist hat man ihm nicht ausgetrieben.
Wo immer Rechtsextreme auftreten, haben wir Demos organisiert, haben darüber aufgeklärt, protestiert. Und so machen wir das heute auch bei jedem Auftritt der AfD in unserer Region, dass wir eben protestieren und demonstrieren und die Bevölkerung aufklären. Das ist auf jeden Fall die Strategie, die sich bei uns auch bewährt hat.
Wie kann Kirche angesichts solcher Situationen eigentlich mutig, stark und beherzt in die Zukunft gehen? Der Kirchentag in Hannover hat der Frage nach der Zukunft der Kirche, mehr noch nach der Zukunft des Glaubens in einer säkularen Welt, mehr Raum eingeräumt als in früheren Jahren. Ich habe die Kirchentags-Generalsekretärin Christine Jahn gefragt, welche Absicht dahinter steckte.
Ich finde, es ist eine wichtige Frage, der wir nicht ausweichen sollten. Und wenn wir Kirche in der Zukunft sehen, dann müssen wir in der Wirklichkeit ja ans Auge sehen, dass wir einen Mitgliederschwund haben und dass wir uns als Kirche und als Christenheit vielleicht nochmal neu definieren und wiederfinden, abseits einer Volkskirche, die sich sehr staatsnah und staatstragend in den, insbesondere im Westen, ich sag mal, dargestellt hat. Und da kommen wir alle in einem Neuland an. Und ich mit meiner ostdeutschen Biografie sage da immer, geht mutig voran, das tut nicht weh, sich als bekennende Kirche zu zeigen. Und das ist eher eine Schönheit.
Sie haben es angesprochen, die Zukunft der Kirche macht ja vielen eher Sorgen, manchen sogar Angst, eben weil, wie Sie angesprochen, die Menschen werden weniger, die Gelder werden weniger. Man hat auch das Gefühl, die Resonanz in der Gesellschaft schwindet. Was kann denn da ermutigen?
Aber ich finde nicht, dass wir irrelevant werden, weil Christ sein heißt, der Wirklichkeit ins Auge sehen und sich nicht in den dunklen Verhältnissen zurücklehnen und sich da hinein ergeben. Und nie war Kirche so aktuell und so gefragt, auch mit einem fröhlichen Herzen der Widerständigkeit zu begegnen und das Bessere zu suchen. Und wir haben Wachstumschancen ohne Ende als Kirche, wenn wir das mal wahrnehmen.
Starker Satz. Frau Jahn, was haben Sie denn gehört hier in Hannover, was sozusagen einen neuen Weg weisen kann in die Zukunft?
Ich habe hier einen neuen Ton wahrgenommen, dass wir als Christen und Christinnen die Wahrheit leise sagen können, dass wir gut miteinander streiten können und da performativ schon eine andere Haltung mitten in dieser Gesellschaft, der Gesellschaft schenken, was am Ende auch ein grunddemokratisches Miteinander gewährt.
Wenn wir das mal verbinden, nochmal mit den politischen Themen, gerade dem Schwerpunkt Stärkung der Demokratie, was kann da der Glaube in der Zukunft ausrichten?
Der Glaube kann in Zukunft sehr viel ausrichten. Ich habe heute eine Bibelarbeit von Marion Buddy erlebt und da hat mich auch jemand gefragt, und wo war denn jetzt die politische Botschaft dahinter? Und für mich war die politische Botschaft, dass man denen, die mit Bange machen und ausgrenzen agieren und ihre Politik machen, ich nenne jetzt nur die Namen Weidel, Höcke, Putin, Trump, dass man denen in einer Haltung des Mutes und des Sanftmutes begegnet. Und das ist eine derart harsche Kritik an dieser Politik. Und ich wünsche mir viel, viel mehr von diesen Christen, die, ohne die Sprache der Politiker zu verwenden, gut von ihrem Gott erzählen und im Widerstand sich nicht ergeben, sondern fröhlich aufstehen.
Mutig, starke Herz, gib
Ein typischer Tag beim Evangelischen Kirchentag beginnt morgens um 9:30 mit einer Bibelarbeit. Besonders zugkräftig sind diese Bibelarbeiten, wenn sie von Prominenten gestaltet werden. Und als Publikumsmagnet erwies sich da in Hannover Luisa Neubauer, die Mitbegründerin der Klimabewegung Fridays for Future. Sie rief in ihrer Bibelarbeit dazu auf, Mut zum Widerspruch zu haben. Nun ist das nicht überraschend, wenn Luisa Neubauer Mut zum Widerspruch fordert, aber sie kennt auch die Verzagtheit, die Mutlosigkeit.
Gerade in einer Zeit, in der ich das Gefühl habe, viele Menschen fühlen sich klein angesichts der Krisen und fühlen sich verloren und machen morgens das Handy auf und denken um alles in der Welt, was passiert heute wieder, finde ich das eine solch heilsame Erkenntnis, dass jedes Mal, dass man aufsteht, dass man Haltung zeigt, dass man sagt, ist das wirklich so? Man macht das nie für sich selbst nur. Denn das Wunderbare der gelebten Menschlichkeit ist ja, wir verzagen, aber wir sind so wahnsinnig schnell auch wieder an der Hoffnungsfraktion unterwegs, weil es oft ja nur diese eine Person braucht im Umfeld, die einem wieder dieses Stückchen Hoffnung gibt, die ihm wieder Mut macht, die ihm wieder zeigt, ja stimmt, so kann ich es machen. Und wir alle sind beide Personen, die verzagt und die Hoffnung gibt. Und es gibt da draußen in meinen Augen fast so eine Art Programm, das zu unterminieren, bis dann irgendwann nur noch die Propaganda und das Verbohrte und das Egozentrische in der Welt ist. Und jedes einzelne Mal, wo wir aufstehen und widersprechen, machen wir das für alle mit.
Luisa Neubauer über den Mut zum Widerstand. Die Podien des Kirchentages beschäftigen sich immer auch mit großen Zukunftsfragen. Und dazu gehören die Entwicklungen rund um die künstliche Intelligenz, kurz KI. Vor 2 Jahren auf dem Kirchentag in Nürnberg konnten die Besucher in einem Experiment an einem von einer KI gestalteten und von Avataren durchgeführten Gottesdienstveranstaltung teilnehmen. Jetzt, beim Kirchentag in Hannover, ging es eher um die ethischen Fragen. Soll Kirche sich die KI stärker zunutze machen, zum Beispiel auch in der Seelsorge?
Der Karlsruher Physiker und Technikphilosoph Armin Grunwald ist überzeugt, die künstliche Intelligenz kann Spiritualität ermöglichen und fördern. Sie kann aber nicht aus sich selbst heraus spirituelle Erfahrungen erzeugen. Es sind die Menschen, die ihr spirituelle Kraft zuschreiben, ähnlich wie bei anderen Objekten, einer Kerze zum Beispiel, einem plätschernden Bach oder meditativer Musik.
KI-Algorithmen sind Rechenmaschinen ohne die Fähigkeit, Absichten und Willen zu entwickeln, ohne zu wissen, was sie tun, ohne Bewusstsein ihrer selbst. Sie denken nicht, sie fühlen nicht, sie handeln und entscheiden nicht, übernehmen keine Verantwortung und so weiter und so weiter. Die KI ist und bleibt ohne Leib und Seele.
Die KI kann supergut menschliche Kommunikation simulieren, sagt Grunwald. Das gilt gerade für die aktuell viel genutzten Sprachmodelle, ChatGPT zum Beispiel. Aber gerade darin liegt die Gefahr.
Wenn das aber so perfekt ist, menschliches Verhalten nachgeahmt, mit ChatGPT zum Beispiel einen Dialog über eine Aufgabe, eine Frage zu beginnen, dann sind wir in der Versuchung, diesen verkörperten KI-Systemen so etwas Menschenähnliches zuzuschreiben.
Wir sollten die KI im Dorf lassen, so der Appell von Armin Grunwald. Und damit ist er sich im Prinzip ganz einig mit der Theologin Christiane Tietz, der Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Sie sieht zwar mögliche Einsatzfelder der KI, zum Beispiel in der kirchlichen Verwaltung, aber auch sie warnt vor der nur simulierten Nähe der KI. Seelsorgebots, die in Zeiten fehlender Pfarrerinnen und Pfarrer hilfesuchenden Menschen Rat und Orientierung anbieten, lehnt sie ab.
Schon im Gemeindebüro macht es bei einem Anruf im Todesfall einen Unterschied, ob ein Mensch am Telefon empathisch sich Zeit von seiner begrenzten endlichen Zeit für mich jetzt nimmt oder eine KI, die zeitlich unbegrenzt ist, auf meine Fragen technisch antwortet. Selbst wenn wir keinen Unterschied mehr merken würden zwischen einer Predigt, die eine KI erzeugt hat, und einer Predigt, die ein Mensch geschrieben hat und hält, wollen wir eine Kirche sein ohne Menschen, ohne Beziehungen? Wollen wir in einer Kirche sein, in der uns nur vorgegaukelt wird, wir hätten einen anderen Menschen vor uns?
Trotzdem, so wurde auf dem Kirchentagspodium gefragt, kann nicht doch der Geist Gottes auch durch die KI wirken? Die Experten waren sich uneins.
Könnte ja theoretisch sein, dass sich Gott denkt, Mensch, vor 2000 Jahren hat er Jesus geschickt und wenn man die Weltzustände heute anschaut, so richtig geholfen hat das ja nicht. Ja, es ist ja Mord und Totschlag nach wie vor auf der Welt und noch vieles mehr. Ich muss mal neu irgendwie neuen Anlauf machen. Und dann sieht er, die Menschen haben jetzt diese KI und die glauben da viel, dass das so tolle Dinge sind. Ich gehe da mal rein und offenbare mich neu. Also wer will sowas ausschließen?
Da würde ich aber als christliche Theologin immer sagen, jede Offenbarung Gottes muss zusammenstimmen mit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Also wenn Gott sich da ganz anders zeigen würde, plötzlich in einer Weise, die mit dem, wie Jesus Menschen begegnet ist, zugewandt, menschenfreundlich, zugehend auf die Menschen am Rand der Gesellschaft, auch sie anschauend in ihrer konkreten Lebenssituation, selber auch schwach und leidend und ängstlich, damit muss es zusammenstimmen, sonst ist es keine Offenbarung Gottes.
Aber sowas könnte man aber hinkriegen in der Programmierung, glaube ich.
Eine hochpolitische aktuelle Frage hat den Kirchentag beschäftigt, die christliche Friedensethik. Ist ein radikaler Pazifismus in der Nachfolge Jesu geboten oder sind Waffen zu rechtfertigen, um sich vor Aggressoren zu schützen? Oder konkreter, dürfen Christen Waffenlieferungen an die Ukraine befürworten? Bei einer Friedenssynode außerhalb des Kirchentages trafen sich engagierte Christen, die sich dem Pazifismus verpflichtet fühlen. Sie beklagen, dass sie beim Kirchentag mit ihrem Friedensappell kein Forum gefunden haben. Christina Maria Purkert berichtet.
Um die 300 Menschen haben den Weg gefunden in die Verdi-Höfe von Hannover. Graue Häupter dominieren die Versammlung. Manche haben ihre lila Friedenstücher vom Kirchentag 1983 umgebunden. Margot Käßmann war damals eine junge, friedensbewegte Studentin, die an den großen Kundgebungen teilnahm. Entsprechend erfreut sind die alten Weggefährten und Gefährtinnen über ihre Schirmherrschaft der Versammlung und die Friedensworte.
Mit diesen langen Vorworten erkläre ich die Friedenssynode für eröffnet.
Eine Synode als ökumenische Basisversammlung hat die Initiative Christlicher Friedensruf gewählt, um der pazifistischen Position in der Kirche mehr Gewicht zu geben. Denn die Mitorganisatorin Susanne Büttner irritiert,
dass die offiziellen Kirchenleitungen, die Synoden und auch der Kirchentag, sagen wir, diese Stimme eher unterrepräsentieren. Die Podien hier auf dem Kirchentag sind immer auch mit der Militärseelsorge. Es gibt auch nur noch eines. Und wir haben eben hier jetzt die ganzen Friedensinitiativen zusammengefasst, um die Expertise hier zusammenzubringen.
Als Gegenveranstaltung zum Kirchentag versteht sich das Friedenszentrum aber nicht. Und auch die Generalsekretärin des Kirchentags, Christine Jahn, sieht keinen offenen Streit mit den pazifistischen Gruppen.
Es geht hier nicht um Ausschluss oder nicht mitmachen dürfen, sondern wir haben einfach andere Wege, zu einem Programm zu kommen.
Langjährige Kirchentagsbesucher wie der rheinische Theologiedezernent Volker Harmann bedauern das.
Als Kirchentagsbesucher hier, finde ich, ist das ein Verlust für den Kirchentag letztlich.
Dass es dann die Friedenssynode aber gibt und sie gleich zu Beginn den Friedensruf von Christinnen und Christen mit dem Motto »Friedensfähig werden« verabschiedet hat, freut dann nicht nur den Rheinländer. 7 biblisch begründete Thesen zu gewaltfreiem Widerstand, Rüstungsexporten oder auch gerechter Wirtschaft als Voraussetzung für Frieden sollen später in den Kirchengemeinden diskutiert werden. Stimmen von Kirchentagsbesuchern dazu.
Ein ganz radikaler Pazifismus, der erscheint mir tatsächlich aus der Zeit gefallen.
Vom Herz auch. Würde ich sagen, bin ich auch Pazifist, aber ich sehe auch die Probleme und habe aber den Eindruck, dass man sich hier auf dem Kirchentag sehr differenziert damit auseinandersetzt.
Die Friedenssynode christlicher Pazifisten fand nicht im Rahmen des Kirchentages statt, sondern nur am Rande, unsere Reporterin Christina Maria Purkert berichtete. Mutig, stark, beherzt. Das Motto des Kirchentages sollte ein Appell an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein, sich einzumischen in Kirche und Gesellschaft. Gerade in diesen Krisenzeiten sollte Hannover ein Zeichen setzen, dass Christenmenschen aktiv die Demokratie stärken wollen. Kirchentag macht den Unterschied, hat dazu mehrfach die Kirchentagspräsidentin Anja Sigismund gesagt. Wir haben sie gefragt, wie sie das eigentlich meint.
Also gäbe es den Kirchentag nicht, man müsste ihn genau jetzt erfinden, weil in dieser Zeit, wo viele Menschen nach Orientierung suchen und nach Halt, wo wir auch übrigens bundespolitisch in einer Zeit des Übergangs sind, wo wir Krieg in Europa erleben und vieles scheinbar aus den Fugen geraten ist, braucht es Formate wie beispielsweise den Kirchentag, wo sich Menschen ganz unterschiedlichste Hintergründe miteinander treffen und in tollen, großartigen, fairen, respektvollen Dialogen zeigen, was Demokratie ist, sich einmischen und dabei miteinander auf Augenhöhe bleiben und sich in seinen gegenseitigen Positionen respektieren.
Sie haben ja am Freitagabend auch mit der Stadt Hannover und der Landeskirche eine Erklärung für Demokratie herausgebracht, veröffentlicht. Warum?
Mich sorgt vieles, was derzeit in unserer politischen Kultur in Deutschland ins Rutschen gekommen ist. Wir haben auf der einen Seite das Erstarken der Rechten und Rechtsextremen. Wir haben zum Zweiten aber auch eine wirklich Diskursverschiebung. Man kann es nicht anders nennen. Wir wissen beispielsweise alle, dass die Klimakrise real ist. Wenn aber in manchen Landesparlamenten immer noch darüber schwerpunktmäßig diskutiert wird, ob es den Klimawandel überhaupt gibt oder nicht, dann ist den inzwischen rechtspopulistischen, rechtsextremen Kräften einfach zu viel Raum für die Diskursschwerpunkte gegeben worden. Und wir räumen das auf insofern, als dass wir beim Kirchentag sagen, die großen Fragen dieser Zeit, Krieg und Frieden, Demokratie, Zusammenhalt, wie können wir unserer Jugend eine gute Perspektive bieten? Was braucht's, um gemeinsam, basierend auf unserem christlichen Glauben, Werte wie Zusammenhalt, Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit zu stärken? Das ist hier im Fokus. Und unsere Erklärung für Demokratie ist etwas Besonderes, weil ein Kirchentag in dieser Form erstmals sich nochmal deutlich positioniert und sagt, mit uns nicht, es gibt rote Linien. Was Demokratie für uns heißt, heißt respektvolles Miteinander, ohne Antisemitismus, ohne Rassismus, aber ganz klar auf dem Boden nicht nur unseres Grundgesetzes, sondern auch auf dem Boden von Gedanken, die den Zusammenhalt stärken und nicht solche, die spalten.
Die Stimmung hier beim Kirchentag in Hannover ist heiter, gelassen, auch konzentriert. Und man könnte natürlich sagen, ja, das ist die Kirchentagsgemeinde. Die sind sich im Grunde doch irgendwie im Prinzip einig. Wo, denken Sie, strahlt das dann trotzdem nach außen aus?
Ich erlebe hier, wenn ich durch Hannover gehe, so unheimlich viele fröhliche, zuversichtliche Gesichter. Also man darf das nicht falsch verstehen. Sie sehen hier auch Formate bei uns, da geht es emotional zur Sache. Es gibt auch Tränen, weil natürlich auch wirklich harte Punkte angesprochen werden. Und übrigens fliegen auch mal argumentativ so richtig die Fetzen. Das ist hier keine Wohlfühl- und Komfortzone. Ich würde eher sagen, die Komfortzone findet überall da statt, wo nicht diskutiert wird, wo man sich nicht einmischt. Kirchentag ist das Gegenteil, raus aus der Komfortzone, aber eine gemeinsame Bewegung, eine Orientierungsbewegung auf die wichtigen Punkte in unserer Gesellschaft konzentriert. Und was mich wirklich fasziniert, ja geradezu umhaut, ja, ist die Fröhlichkeit, in der wir trotz härtester Debatten erstens abends beim Segen zur Nacht mit der Kerze in der Hand friedlich zusammenkommen und zweitens, dass dieser Raum hier zeigt, dass gepflegte, intensive, harte Debatte uns überhaupt nicht die Zuversicht nehmen muss. Im Gegenteil, das macht zuversichtlich.
Am Ende dieser 5 Tage in Hannover, Frau Sigismund, was bleibt für Sie?
Dieser Kirchentag ist für mich ganz persönlich ein riesiges Geschenk. Und ich hoffe für die Stadt Hannover, dass sie lange daraus Kraft schöpfen kann. Und für jeden einzelnen Kirchentagsbesuchenden geht wirklich das Signal raus. Hier kann man seinen Akku aufladen, um mutig in die Debatten zu gehen, um stark zu sein, wenn es darum geht, Haltung zu zeigen, aber eben auch beherzt ans Tagwerk zu gehen. Mich hat ein Satz von Miriam Buddy unheimlich berührt, die passend zu unserer Losung heute sagte, Mut und Stärke sind ohne Liebe gar nichts.
Sagt die Präsidentin dieses 39. Evangelischen Kirchentags, Anja Sigismund, in ihrer persönlichen Bilanz.
Also eine positive Bilanz und da kann ich selber sehr gut mitgehen nach diesen Tagen. Ich habe das Motto ja auch erst als Appell gehört, dass Christen mutig, stark und beherzt sein sollen. Aber mein Gefühl ist, dass wir alle zurzeit erstmal selbst einen großen Bedarf haben an Mut und Stärke und Beherztheit. Und ich fand, dass der Kirchentag für viele Teilnehmenden zuerst und zuletzt vor allem diese geistliche Tankstelle war. Also ein Ort der Inspiration, des Austauschs der neuen Perspektiven. Und da bot der Kirchentag in Hannover unzählige Möglichkeiten, wo Teilnehmende sich tatsächlich ermutigen, bestärken und das Herz entflammen lassen konnten. Nicht zuletzt, um dann selber mit mehr Mut, Stärke und Beherztheit in ihren Alltag zurückzukehren. Get me off in bed.